Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Habe die Ehre. Da sind wir. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer und wir haben unseren Roundtable heute mal ausnahmsweise am Freitag und nicht am Donnerstag, damit wir wieder zu dritt sein können. Und das heißt, wieder mit dabei, hier neben mir Sebastian Böhm. Servus Sebastian.
Hallo.
Und ganz rechts im Bild Bernd Schwickerath. Servus Bernd.
Guten Tag
in die Runde. Jede Woche sprechen wir über Eishockey, über aktuelle Themen, haben uns auch heute wieder einen DEL-Debütjahrgang rausgesucht, fangen aber natürlich mit den Themen, die uns so die letzte Woche beschäftigt haben, an und ja, haben mal wieder ein Corona-Update, ne? Weil in der Bundesliga wird jetzt überlegt, wie kann man die Saison vielleicht wieder starten bzw. zu Ende bringen. Die DEL ist vorbei, das wissen wir alle, aber ja, NHL, die Saison ist noch nicht komplett abgehakt und es geht natürlich auch um die nächste DEL-Saison. Und da, Bernd, haben wir jetzt eine weitere Hürde bekommen, ne? mit dem Veranstaltungsverbot für Veranstaltungen über 5.000 Zuschauer in Berlin. Das wäre ein Heimspiel der Eisbären Berlin, immer über 5.000 Zuschauer, meistens sollen die 12, 13, manchmal 14.000. Also das würde ich schon sagen, ist ein Dämpfer, ne? Für die neue Saison.
Eben, weil es halt nicht nur eins ist, ne? Gernot Trübke, DEL-Chef, hat ja vorher gesagt, dass er theoretisch mit ein paar Geisterspielen leben könnte, wenn halt relativ schnell absehbar ist, dass es keine Geisterspiele mehr geben würde. Aber jetzt bis Mitte, Ende Oktober, da reden wir ja schon über fast 10 Spieltage, also über mindestens 5 Heimspiele. Und dann wird es halt irgendwann auch schwer für die Eisbären. Wenn es jetzt 2 Wochen gewesen wäre, hättest du ja sagen können, komm, ihr startet irgendwie mit 4 Auswärtsspielen. Aber du kannst ja nicht mit 10 Auswärtsspielen starten. Ne? Und deshalb wird es irgendwann schwierig. Und außerdem wissen wir ja auch gar nicht, ob das nicht noch auf andere Bundesländer ausgeweitet wird.
Ja, das einzige Bundesland, in dem das ja ganz sicher nicht sein wird, und die DEL wird halt einfach dann komplett nach Nordrhein-Westfalen ziehen müssen.
Klar. Also, ja. Der Armin macht's möglich, ne?
Genau. Ja. Du hast ja da deine ganz eigene Agenda auf Twitter. Wie sieht's da im Moment aus bei dir? Schaffst du es noch, Armin Laschet irgendwie zum Rücktritt zu zwingen, oder?
Ich gebe alles. Ich weiß nicht, inwiefern mein Einfluss da ist, aber ich glaube, er ist schon relativ groß und die Sendung hier natürlich, ist ja so ein Katapultstart auch für die Karriere, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es noch funktioniert, ja.
Ja. Nee, also was ich tatsächlich komisch finde und auch in der Bewertung schwierig finde, ist, wie unterschiedlich da im Moment damit umgegangen wird. Also du glaubst irgendwie, hast das Gefühl, dass es alles überstanden ist, gehst raus, am Montag ist Maskenpflicht, ja nicht nur in Bayern, sondern dem Markus machen ja dann immer alles nach. Und ich sehe kaum Menschen, also so vielleicht 20% laufen mit einer Maske rum. Dann weißt du, dass in Berlin der DEL-Start ganz sicher nicht so stattfinden wird, wie man sich das wünscht. In anderen Bundesländern sieht es aber so aus, als würden dann Großveranstaltungen völlig normal sein im Oktober und im September. Also ich tue mir ganz schwer mit dem Kommentieren von diesen Wasserstandsmeldungen, weil irgendwie gefühlt nächste Woche haben wir einen ganz anderen Sachstand wieder und wir reden über ganz andere Dinge. Wir können da leicht drüber reden, andere müssen planen und die DL-Clubs, die haben es im Moment nicht leicht, weil, glaube ich, viele einfach ganz normal planen müssen erstmal und dann eben so von Tag zu Tag mit neuen Problemen konfrontiert werden, die sie dann irgendwie sehr individuell werden lösen müssen wahrscheinlich.
Ich finde es ja auch nachvollziehbar, dass das geplant werden muss. Ne? Also ich meine, das sind alles Unternehmen, die müssen schauen, was könnte passieren, auf was müssen wir uns einstellen. Ich finde es auch bei der Bundesliga bis zum gewissen, gerade im Fußball, nachvollziehbar, dass die jetzt schauen, okay, wie könnte es weitergehen? Ich finde nur, es darf halt nicht auf dem Rücken der Gesellschaft ausgetragen werden. Und in der Bundesliga ist momentan, finde ich, ein bisschen abstrus. In der DEL, da weiß man, erstens hast du natürlich noch den Zeitpuffer, also einfach ein paar Monate noch Zeit, ne? Andererseits, und das dazu kommt, ist, dass vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer im Stadion sind, trotzdem, ja, hast du halt dann einfach so, also klare Entscheidungen, du hast bis zum gewissen Zeitpunkt halt nicht die Möglichkeit, in Berlin zum Beispiel ein DEL-Spiel durchzuführen unter normalen Umständen und trotzdem, ja, es ist alles noch für mich so ein bisschen so surreal, also irgendwie ist es, glaube ich, dann so immer noch im Hinterkopf die Hoffnung, dass es doch dann irgendwann vorbei sein könnte und ganz normal weitergeht, ne?
Ja, ich habe vor allem so ein zeitliches Problem. Also wir haben jetzt, was haben wir heute? Den 24. April. Gefühlt ist bei mir August irgendwie, weil ich weiß nicht, also ich habe kein Zeitgefühl mehr und denke schon immer sehr viel weiter als diese sehr langsame Zeit tatsächlich.
Das zeichnet sich ja generell aus, ne?
Ja. Ja. Aha, gut, wunderbar. Ja, dann red doch du was Schlaues da.
Ich kann nichts Schlaues erzählen, was soll ich sagen? Ehrlich gesagt.
Ja, also zu dem Thema finde ich, ist es wirklich schwer. Ich meine, wir sind ja alle als Journalisten tätig und werden auch dafür bezahlt, irgendwie Meinungen zu vertreten. Ich bewundere aber im Moment die Kollegen, die das jeden Tag so mit der vollen Überzeugung machen. Maskenpflicht ist schlecht, ist gut, wie auch immer. Also ich tue mir da wahnsinnig schwer, da immer eine klare Meinung dazu zu finden. Und das ist mit der DFL übrigens genau das Gleiche. Also da kann man ja auch ganz trefflich stundenlang darüber diskutieren, über das Verhalten der DFL, was da gut ist und was angemessen ist. Was ich seltsam finde, ist, warum eigentlich nie darüber diskutiert wird, also warum die DFL diese Sonderrolle überhaupt bekommt. Also das ist was mir nicht eingeht, ist aber auf dem Kanal fehl am Platz, weil Eishockey wird ja schon, ja, aber trotzdem musst du das ja, ich meine auch...
Money makes the world go round.
Ja, aber der Wirtschaftszweig Fußball ist ja gar nicht so groß. Der wird zwar als riesig dargestellt, aber im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen ist er ja immer noch sehr, sehr klein. Ja, und dann kann man auch darüber diskutieren, wie ein noch sehr viel kleinerer Wirtschaftszweig wie die Basketball-Bundesliga, warum die überhaupt nicht trainieren dürfen. Also ganz und gar nicht bisher, kein bisschen. Mhm. Und aber wie gesagt, da kann man stundenlang darüber diskutieren und ist natürlich auch hier fehl am Platz, weil beim Eishockey sind ja die guten Jungs in dem bösen Spiel, die ja von vornherein gesagt haben, um die Gesellschaft zu retten, ziehen wir zurück. Wir wollen keine Omas auf dem Gewissen haben,
Das war ganz interessant, weil ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gehört habt. Die Deutsche Eishockey-Liga hat ja seit dieser Woche auch einen eigenen Podcast und bei der ersten Ausgabe war ja Franz Reinl zu Gast, der natürlich gar nichts mit der Deutschen Eishockey-Liga zu tun hat, was ich ein bisschen komisch fand, aber gut. Und was ich trotzdem interessant fand, dass er da gesagt hat, dass ich weiß nicht, ob er das im Vergleich zu anderen Sportarten meinte oder ob er meinte, das deutsche Eishockey im Verhältnis zum Internationalen. Auf jeden Fall war ja die Deutsche Eishockey-Liga so ziemlich die erste nach der österreichischen weltweit, die ihre Saison komplett eingestellt hat und dann gab es da schon kritische Stimmen, was macht ihr denn viel zu früh und bla bla bla. Und drei Wochen später standen sie dann als die visionären Helden da. Ne? Und er sagt ja auch so, dass er gerade viel Lob erfahren würde und auch andere Sportarten würden sich ständig aufs Eishockey beziehen und sowas. Ne? Ist natürlich die Frage, ob das jetzt irgendwie so ein Schulterklopfen ist, für das man sich nichts kaufen kann oder ob das langfristig dann wirklich vielleicht irgendwie mal der Sportart noch helfen kann, dass sich der ein oder andere Politiker oder sonstige Entscheider mal daran erinnert. Ach, damals das Eishockey ist ja mit gutem Beispiel vorangegangen. Ne?
Ja, aber also war natürlich auch perfektes Timing jetzt für die DEL. Ne? Einerseits, also die Hauptrunde war halt, als das Ganze wirklich dann komplett aktuell geworden ist, war die Hauptrunde halt gerade vorbei. Du warst doch noch nicht in den Playoffs drin. Ne? Ich weiß nicht, was passiert wäre, ob man sich so leicht getan hätte, wenn schon meinetwegen die ersten Spiele der ersten Playoff-Runde schon gespielt werden oder schon eine Mannschaft ausgeschieden zum Beispiel und andere noch drin. Und dann hast du halt immer noch, wie wir wissen, das Thema, dass halt einfach normalerweise mit der Hauptrunde halt kalkuliert werden sollte, dass halt dann keine TV-Einnahmen beziehungsweise nicht so viele verloren wie zum Beispiel im Fußball in der Bundesliga. Also ja, aber trotzdem kannst du natürlich, wenn du das als DL gut vermarktest, dann kannst du es natürlich so darstellen, dass sie die Vorreiterrolle hatten.
Ja, aber ich meine, wir alle wissen, dass das nicht passieren wird. Also ich mag deinen Optimismus in der Sache, Bernd, aber mit Eishockey wirst du nie Wahlen gewinnen können. Also
naja, natürlich nicht.
Insofern, ich kann mich noch gut daran erinnern, Markus Söder, letzter Auftritt irgendwie, da hat er versucht, hier den CSU-Kandidaten in Nürnberg, es war noch in der Zeit, als es völlig unmöglich war, dass er ein CSU-Kandidat gewinnt, jetzt ist es ja tatsächlich passiert, als die vor dem Spiel ihren Auftritt hatten, Markus Söder wollte den dann halt pushen und es gab halt ein Pfeifkonzert, das sonst nur Yasin Elis und David Wolf dann halt bekommen in der Arena. Also
und Pichacek, wenn er mal kommen darf.
Genau.
Wer?
Pichacek.
Also,
kennst du nicht, okay.
Könnt ihr denn Pichacek nicht für die CSU antreten? Wäre das nicht eine Sache für euch?
Nee, es ist ja vorbei. Also diese Erfolgsgeschichte der SPD ist ja vorbei. In Nürnberg haben wir einen CSU-Bürgermeister.
Wow. Als Mensch aus Nordrhein-Westfalen höre ich Erfolgsgeschichte und SPD in einem Satz. Respekt. Okay, weiter.
Ja, ist ja auch schon. Nee, ich habe ja alles gesagt dann.
Ja.
Achso. Zu dem Thema.
Okay.
So sieht es also in Deutschland aus. In der NHL wird noch überlegt, wie man die Saison zu Ende spielen könnte, vielleicht sogar Regular Season und dann die Playoffs. Da gab es ja mal diesen Vorschlag, okay, wir gehen zum Beispiel nach North Dakota. Warum North Dakota? Also man sucht sich halt dann irgendwie einen Platz aus, wo vielleicht noch wenige Corona-Fälle sind, wo vielleicht auch die Infrastruktur ist, wo Struktur ist, wo man vielleicht wirklich alle Teams hinbringen kann, die alle übernachten können und dann da spielen können. Das war die Idee noch bis zu unserer letzten Sendung. Jetzt die neue Idee, Bernd, ist zu schauen, man macht es vielleicht an weniger Plätzen, also man sucht sich 3-4 Plätze aus und versucht halt da dann auch mehrere Spiele an einem Tag durchzuziehen. Das ist der Plan, den die NHL gerade hat.
Genau, also es soll halt quasi pro Division einen Ort geben, an dem alle Teams zusammenkommen, aber sonst, ganz ehrlich gesagt, ganz verstanden habe ich das Konzept jetzt noch nicht. Soll das dann trotzdem wie so eine Art olympisches Turnier ablaufen, dass halt alle quasi direkt in einem Hotel wohnen unter besonderen Quarantänemaßnahmen, dass die sonstige Verwandten
nicht sehen oder so? Ich glaube, warum du es nicht verstanden hast, weil es halt einfach diese ganzen Konzepte nicht komplett ausgegoren sind. Das selbst, also das, was die DFL jetzt im Fußball vorgestellt hat, klar, da das ist ein Plan, ja, aber diese ganzen Hürden, die es noch geben könnte, ja, was ist, wenn ja doch einer infiziert ist, ja, muss ja das ganze Team raus, was gibt es da für Regelungen? Also es ist halt einfach auch, es ist schon zu Ende gedacht, aber halt nicht mit dem, was man vielleicht auch gar nicht zu Ende denken kann.
Ja, und wie soll das laufen? Wirst du halt quasi die einkasernieren? Also habe ich das gestern gehört, ich weiß nicht, irgendeinem der Podcasts oder TV-Sendung, die ich mir angeguckt habe im Internet, da ging es irgendwie auch um so Disneyland, wurde da irgendwie gesagt, weil das ist ja gerade eh zu, dann könnte man irgendwie in diesen Hotels die ganzen Spieler unterbringen, jetzt von der Pacific Division, die würden dann um die Ecke in Anaheim spielen und ich weiß nicht, würde dann da quasi die Polizei auflaufen davor und alles absperren, damit bloß niemand von diesen Spielern, die dann und Offiziellen und wie es alles noch so gibt, irgendwie mit Leuten in Kontakt treten kann. Also ich meine, das ist ja alles absurd. Und dieselbe absurde Sache ist ja beim Draft. Also der soll ja jetzt irgendwie mitten im Juni stattfinden, noch vor den Playoffs dann. Also das sind ja auch Ideen, gerade auch in Nordamerika. Du merkst ja auch weltweit, die Leute hatten so eine Situation noch nicht. Die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und es kommt irgendwie alle zwei Tage kommt irgendwie eine neue Idee, wo alle sagen, oh interessant, da müssen wir mal drüber reden. Und weil dann viele Berichterstatter gerade keine anderen Themen haben, greifen die aus und schlachten die total aus. Pro und Contra und 3 Wochen oder 3 Tage später gibt es wieder ein völlig anderes Thema.
Ja, mal ganz konkret gefragt, glaubt ihr denn, dass diese Saison zu Ende gespielt wird in der NHL?
Nein, glaube ich nicht.
Ich auch nicht.
Kann ich mir vorstellen.
Kannst du mir auch nicht vorstellen. Und selbst, also ich könnte mir vorstellen, dass man es nochmal versucht und dann aber merkt, es haut so einfach nicht hin. Also das ist das, was ich mir vorstellen kann. Also das ist so das einzige Szenario, das für mich vorstellbar ist, dass man das, ja, so wie man es plant, eben versucht und dann merkt, okay, das haut nicht hin, eben weil es vielleicht dann einen Corona-Fall gibt oder man sagt, es geht einfach so nicht oder wir haben gar nicht genug Zeit, uns überhaupt vorzubereiten auf die Spiele. Mhm. Also das Nächste, was wir auch schon mal besprochen haben, ich glaube auch hier, du hast jetzt im Endeffekt, steht die Welt still und dann musst du aber wieder in einer Woche oder so, musst du dich halt wieder bis aufs Messer kloppen mit einem Gegner, ne? wo gerade halt Solidarität gerade das Wichtigste ist. Ne? Und brauchst einen sportlichen Wettkampf. Also es ist halt alles einfach total, ja, einfach total verquer, finde ich.
Ja, was irgendwie so gar nicht diskutiert wird, ist ja auch die Verantwortung den Spielern gegenüber. Und ich weiß auch nicht, welche Rolle da die NHLPA spielt. Weil im Basketball ist es ja so, dass auch die BBL in Deutschland ja immer noch drüber nachdenkt, irgendwie an 3 Standorten irgendwie diese Saison zu beenden. Wo vor allem Bayern München dran Interesse hat und die ganzen Kleinen sagen, es ist völliger Wahnsinn, funktioniert nicht. Und da ist es ja auch so, dass diese ganzen Basketballer, die trainieren ja nur zu Hause im Moment. Mhm. Und wenn das jetzt wieder anfangen soll, dann haben sie irgendwie 2 Wochen Hallentraining, vielleicht auch Mannschaftstraining. Und die Verletzungsgefahr ist unfassbar hoch dann danach. Und es ist ja im Eishockey genau das Gleiche. Natürlich gibt es welche, die mittlerweile auch auf dem Eis sind. Ich glaube, auch da ist es ja sehr, sehr unterschiedlich, ob sie die Möglichkeit überhaupt dazu haben, das machen zu dürfen. Mhm. Das heißt, es gibt welche, die trainieren, vielleicht auch so in kleinen Gruppen im Moment. Aber das hat natürlich mit Eishockey auf höchstem Niveau dann überhaupt nichts zu tun. Was passiert denn dann, wenn sich im ersten Spiel verletzt sich Mitch Marner, im zweiten Spiel verletzt sich, was weiß ich, Erik, nee, der ist schon verletzt. Das ist was überhaupt nicht bedacht wird irgendwie. Welche Verantwortung hast du deinen Angestellten gegenüber und du beendest vielleicht Karrieren, nur weil du auf Biegen und Brechen dann die Saison beenden musst, die ja dann ohnehin in der Geschichtsschreibung nicht ernst genommen werden kann. Und das ist ja das, was so fatal ist für viele Mannschaften im Moment. Also das beste Beispiel ist der FC Liverpool im Fußball, aber natürlich hast du auch Straubing und sowas. Da sind die Saisons abgebrochen worden. Spielst du die Saison zu Ende, wirst du dann immer sagen, es war ja innen regulär und hat auch mit dem sportlichen Wettkampf davor nichts zu tun gehabt. Und insofern, glaube ich, bleibt allen nur übrig, dann in den sauren Apfel zu beißen, solidarisch zu sein, als Liga zu versuchen, alle durchzubringen in irgendeiner Form und dann neu auf einem niedrigeren Niveau, vor allem eben wirtschaftlich, dann neu anzufangen.
Über allem schwebt, denke ich, auch, dass man so die, den Glauben hat, dass eben diese Sportler unverwundbar sind. Ne? Das ist, kommt ja noch dazu, dass, also wir haben ja jetzt schon, wir wissen ja jetzt schon von Fällen, auch von jungen, trainierten Menschen, die halt trotzdem wirklich richtige Probleme bekommen haben, als sie sich eben infiziert haben. Und stellt euch vor, das passiert dann und es ist wirklich ein Superstar, der dann eben halt nicht unverwundbar ist und ja, und dann halt schwer krank wird. Ne? Also das kann man sich jetzt sicherlich nicht vorstellen, wenn man denkt, okay, die sind alle durchtrainiert und ja, wenn ich so einen Check kriegen kann und da wieder aufstehe und gegen die Bande prall und was weiß ich und ja, in Faustkämpfe verwickelt bin und sonst was und jeden Tag trainiere und nichts anderes mache, dann juckt mich das nicht, aber es ist halt einfach nicht so. Ne?
Ja.
FC Liverpool und Straubing Tigers in einem Satz. Sebastian Böhm, sehr stark. wir schauen ein bisschen zum Frauen-Eishockey, denn da hat sich was getan jetzt in den letzten Tagen. Ist ja so, in Nordamerika, die Situation, es gibt im Endeffekt keine Liga, in der die besten Spielerinnen spielen und sich miteinander messen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Es gab eine Canadian Women's Hockey League. Die gibt es mittlerweile aber nicht. Es gibt nicht mehr. Es gibt eine Women's National Hockey League, in der aber die besten Spielerinnen nicht spielen wollen. Die aber, Bernd, jetzt expandiert und das auch noch in einen sehr interessanten Markt. Und das könnte vielleicht eine Lösung sein, dass es tatsächlich dann auch eine nordamerikanische Eishockey-Liga für Frauen gibt, in der auch die Besten mit dabei sind, die auch übertragen wird, wo es auch Sponsoren gibt, wo auch für Versicherungen zum Beispiel Versicherungsschutz gesorgt wird, wo man dann vielleicht dann auch wirklich ja auf höchstem Niveau Frauen aus Eishockey sehen kann.
Ja, mit dem zweiten Teil deines kleinen Einführung gehe ich noch nicht mit, weil, ja, da kann man leicht zu kommen, aber erstmal ganz kurz nochmal zur grundsätzlichen Voraussetzung. Es gab ja immer jahrelang die große kanadische Liga, aber die hat kein Grundgehalt gezahlt. Da gab es halt so Performance-Bonuses und sowas. Also man konnte da schon ein bisschen Geld verdienen, aber halt nur wirklich, wenn du richtig gut warst und weit gekommen bist. Es war jetzt nicht so eine Liga, wo du von Anfang an klar war, hier ist eine Profiliga, hier gibt's Grundgehälter. Die Liga hat ein paar Jahre funktioniert und dann ist irgendwann parallel in den Vereinigten Staaten eine Liga aufgekommen und die hat dann ganz groß gesagt, wir sind die erste professionelle Liga, also die NWHL, die erste große Liga, die wirklich dauerhaft bezahlt, wo Leute Geld verdienen können. Wir versuchen das professionell aufzuziehen mit Medienverträgen, alle drum und dran. Dann war natürlich die Frage, warum muss es hier eigentlich zwei Ligen parallel geben? Und dann ist die kanadische relativ schnell wieder aufgegeben, also nach der Gründung nach der Gründung der US-Liga, hat dann die kanadische aufgegeben und es gab dann schon so erste Gerüchte, könnten dann irgendwie Teams rüberziehen, könnten alle Spielerinnen rüberziehen und dann haben wir eine große Superliga für Frauen weltweit. Ja, hat nicht ganz geklappt. Nämlich erstens sind die kanadischen Teams nicht rübergezogen und zweitens haben wir somit die besten Spielerinnen der Welt, ungefähr 200 geht man von aus, boykottiert, haben gesagt, das, was wir aktuell erleben, ist nicht wirklich das, was wir wollen. Wir wollen, wie du gerade schon gesagt hast, einen vernünftigen Versicherungsschutz, wir wollen höhere Gehälter, wir wollen eine bessere Vermarktung und am liebsten würden sie natürlich das alles unter dem Dach der NHL, der Männerliga haben. Sowas gibt es ja in anderen Sportarten, zum Beispiel dem Basketball, dass die NBA auch die WNBA gegründet hat. Und sowas sollte halt auch im Eishockey geben. Die NHL hält sich da aber noch raus und deshalb versucht jetzt die NWHL, also die US-Frauenliga, selbstständig zu expandieren und hat unter anderem dieser Woche ein Team in Kanada, nämlich in Toronto installiert. Ob das dann direkt der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich mal zu bezweifeln. Denn nach wie vor sagen die ganzen Topspielerinnen, wir boykottieren das immer noch.
Wichtig wäre da, die Players Association, die es auch bei den Frauen dann gibt, an Bord zu bekommen, wo halt auch die besten Spielerinnen organisiert sind. Ja, wie schätzt du da die Chancen ein?
Sebastian, willst du, soll ich?
Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe ja keine Ahnung.
Achso, okay, ich habe in den letzten Tagen ein bisschen mehr dazu noch recherchiert, weil ich ja einen Tag einen Artikel drüber schreibe. Ja, ich schätze die Chancen relativ klein ein, weil das Tischtuch ist so ein bisschen zerschnitten. Ne? Es gibt ja so Hillary Knight, kennen wir ja, eine der größten Stars des internationalen Eishockeys, die hat die NWHL vor ein paar Monaten mal als Beer League bezeichnet. Also es gibt da mittlerweile so einen grundsätzlichen Streit. Auf der einen Seite halt diese US-Liga, die natürlich vieles richtig machen will, der aber natürlich die Struktur fehlt. Es fehlt an Geld, es fehlt an Sponsoren, es fehlt an Medienaufmerksamkeit, es fehlt an großen Hallen, es fehlt an Kooperationen mit größeren Clubs. Klar, Einzelne, das Team aus Boston, das Team aus Buffalo und sowas, die hatten dann mal eine Kooperation mit dem örtlichen NHL-Team. Auch das aus Minnesota, das neu gekommen ist. Aber manche von diesen Kooperationen sind wieder ausgelaufen. Andere existieren wohl, was man so hört, eher nur ein bisschen auf dem Papier. Dann haben die mal so naja, hier und da mal den gleichen Sponsor oder dürfen wir die gleiche Halle benutzen, aber es ist nicht so zu vergleichen, als wäre das so ausgeprägt, wie es beim weiblichen Basketball jetzt ist, wo wirklich die Profiliga eine richtig gut funktionierende Liga ist. Ja, und auf der anderen Seite hast du halt diese Spielergewerkschaft, die ja ganz klar sagt, so wie ihr jetzt strukturiert seid, reicht uns das nicht. Ja, bei euch gibt's Gehälter, aber die sind uns zu niedrig. Ja, bei euch gibt's eine Versicherung, aber nicht die, die wir auch haben wollen. Und so kann das alles nicht weitergehen. Und euer Wettbewerb, wie Hillary Knight sagt, ist halt nicht der besten Spielerin der Welt, sondern ist halt eine Bierleague. Deshalb hat diese Gewerkschaft ja auch eine eigene Spielrunde organisiert. Und die haben quasi so eine Tour gemacht, die Dream Gap Tour heißt das, glaube ich. Sind durch verschiedene Städte gereist und teilweise vor ausverkauften Hallen gespielt, so, um so Showspiele zu machen. Und wir erinnern uns ja auch dran, dass ja ein paar Spielerinnen jetzt beim All-Star-Game der NHL auch aufgetreten sind und haben da dieses 3-gegen-3-Spiel gemacht. Das waren ausschließlich Spielerinnen aus dieser Gewerkschaft. Da war keine einzige bei, die in der Liga spielt. Das heißt, die Stimmung zwischen diesen beiden Gruppen ist nicht so, dass man irgendwie sagt, wir wollen uns annähern und zusammen was tun, sondern die stehen sich wirklich konträr gegenüber. Einer der größten Streitpunkte sind zum Beispiel die nachrückenden College-Spielerinnen. Da hat einerseits die Liga Briefe verschickt an alle College-Spielerinnen, kommt zu uns in die Liga, macht unsere Liga besser, wir brauchen guten Nachwuchs. Dann hat andererseits aber die Spielergewerkschaft an diese College-Spielerin so einen Link verschickt und so Videoseminare gemacht. Geht nicht in die, also sie haben nicht explizit gesagt, geht nicht in die Liga, aber die haben schon gesagt, kommt zu uns und werdet irgendwie Teil dieser Bewegung hier, die für langfristig gute Sachen kämpft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie jetzt sich in den nächsten Monaten auflösen wird. Ja, andererseits, dieses neue Team aus Toronto hat ein paar Spielerinnen, die aus der Gewerkschaft sind, verpflichtet, die jetzt künftig für dieses Team spielen. Auch andere aus der Gewerkschaft sind verpflichtet worden von ein paar Teams aus der Liga. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das irgendwie jetzt das große Umarmen gibt und irgendwie diese Gewerkschaft sagt, okay, nur weil ihr jetzt ein Team in Toronto habt und vielleicht nächstes Jahr auch noch eins in Montreal oder sowas, werden wir jetzt unseren grundsätzlichen Standpunkt aufgeben und euch irgendwie, keine Ahnung, und mit euch zusammen jetzt irgendwie in eine glückliche Zukunft über den Regenbogen reiten. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen.
Das heißt, die Spielerinnen, die jetzt die Lady Leafs da gesigned haben, die kamen jetzt nicht aus der US-Liga, sondern die waren quasi in den letzten 1,5 Jahren arbeitslos und waren halt nur auf dieser Tour eventuell unterwegs.
Ein paar, also es gibt 5 Spielerinnen, die aktuell jetzt aus dieser Gewerkschaft bei dem neuen Team aus Toronto unterschrieben haben, was übrigens noch keinen Namen hat, aber das macht diese Liga ja ganz clever, ne? Du kannst ab nächster Woche Vorschläge einreichen als Fan für Vereinsfarben, für Namen und alles. Das heißt, das wird sehr transparent gemacht.
Lady Leafs, ich hab's ja schon gesagt, Lady Leafs.
Ja, warum nicht? Und die Trikots von den anderen Teams konnten zum Beispiel auch von den Fans mal gewählt werden. Das heißt, diese Liga versucht natürlich schon da was zu machen, wenn wir überlegen, dass sie ihre Spiele auch umsonst bei Twitter oder bei Twitch oder sowas anbietet. Also die hat schon Ideen, um sich zu vermarkten, aber es fehlt halt einfach an Geld und es fehlt halt an Sponsoren. Wenn man zum Beispiel sieht, dass die ja in kleinen Hallen spielen, teilweise in den Trainingshallen der NHL-Teams, die irgendwie nur so eine Tribüne haben. Also ich meine, da haben deutsche Oberligisten größere Hallen und mehr Zuschauer. Ne? Also das ist natürlich alles jetzt nicht ausgegoren und so lange sich das nicht ändert und da nicht so eine grundsätzliche professionelle Struktur reinkommt, werden die Top-Spielerinnen der Welt auch nach wie vor nicht in dieser Liga spielen.
Was kannst du zur Rolle der NHL sagen? Ich meine, war das tatsächlich ein Marketing-Move, die Spielerinnen jetzt einzuladen für die All-Star-Games? Ich meine, die haben ja da auch wirklich, also wirklich gezeigt, was sie können, ne? Mit Fastest Skater und auch in der Skills Competition und da teilweise hat die männlichen NHL-Spieler in den Schatten gestellt. Kannst du dir da eine Kooperation vorstellen oder ist das halt wirklich unter dem Dach der NHL passiert oder wird das einfach immer getrennt bleiben?
Also das, es gibt ja so diverse Aussagen, sei es wie von Gary Bettman, dem NHL-Chef, oder von Bill Daly, dem Vize, in den letzten Jahren, die immer wieder gesagt haben, ja, natürlich liegt uns das am Herzen, diese typischen PR-Phrasen halt, das ist alles so wichtig und grow the game und bla bla bla, aber im Endeffekt wollen sie nichts machen, weil sie sind immer auf dem Standpunkt, solange es eine Profiliga gibt, werden wir keine eigene gründen und die existierende also verdrängen. Ne? Falls irgendwann mal, nehmen wir mal an, nach der kanadischen Liga würde auch die US-amerikanische Liga jetzt irgendwann aufgeben und es gäbe dann keine Profiliga mehr für Frauen, dann könnte sich die NHL angeblich vorstellen, da selber aktiv zu werden. Aber solange es was gibt, will man mit so einer Liga nicht in Konkurrenz treten. Und ich glaube, solange ist das alles PR-Moves. Klar, die laden da die Spielerinnen ein, die haben irgendwie auch mal $100,000 überwiesen an diese neue Liga, aber ich meine, was sind denn $100,000? Ne? Also Conor McDavid verdient $100,000 an 3 Tagen. Ne, also das ist absolut absurd zu sagen, dass ein Business, was irgendwie 4,5 Milliarden Dollar im Jahr umsetzt, dass das sich irgendwie verbiegen würde, um $100,000 an eine andere Liga zu überweisen. Ne? Also ich glaube, das ist noch alles PR. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die NHL da in der jüngeren Zukunft aktiv wird. Andererseits sehe ich ja gar keine andere Möglichkeit, weil eine professionelle Frauen-Eishockey-Liga kann meiner Meinung nach nicht ohne Quersubvention funktionieren. Man sieht es ja auch im Fußball, dass ja immer mehr große Vereine, sei es Real Madrid, Manchester City oder in Deutschland auch größere Clubs anfangen. Bitte?
Wolfsburg.
Wolfsburg, genau. Also Clubs, die echt Geld haben, die investieren dann in Frauenfußball. Und im Eishockey hatten wir so eine ähnliche Entwicklung, dass die Eisbären Berlin, die Kölner Haie, die DEG, Ingolstadt haben ja auch ins Frauen-Eishockey investiert. In Düsseldorf ist das Team mittlerweile wieder eingestellt. Aber ich glaube, langfristig kann es nur so funktionieren, dass das Geld aus dem Männersport, sei es jetzt Fußball, sei es Eishockey, transferiert werden muss in den Frauensport, weil selbst lassen sich diese Ligen einfach nicht finanzieren.
Was ich wahnsinnig spannend finde jetzt in dieser Zeit ist generell, und das ist nicht nur aufs Eishockey bezogen, dass die positiven Meldungen, dass die eigentlich fast ausschließlich in irgendeiner Form mit einer Trainerin, mit einer Spielerin oder irgendeiner Frau, die im Sportbusiness aufsteigt, befördert wird, zu tun haben. Also wir haben eine Fußballtrainerin, die Sportfreundin Lotte Imke Hübenhaus heißt die Dame. Hübenhaus, ja. Wir haben Florence Schelling, über die wir hier schon geredet haben, über die jeder Podcast im Moment berichtet. Es gibt eine College-Trainerin im Basketball, die wird jetzt Assistenztrainerin bei den Memphis Grizzlies, ist ein großes Thema in den USA im Moment. Wir haben jetzt da, also man merkt einfach, wie da clever dran gearbeitet wird, diese Zeit, in der es quasi ein komplettes Vakuum an positiven Sportmeldungen, dass da überall drüber nachgedacht wird, wie man das weiblich besetzen kann. Und die Frage ist halt einfach, wie nachhaltig das ist, wenn dann der große, der fiese, alles verschlingende Männersport das dann wieder übernimmt, was dann dabei rauskommt. Das finde ich dann tatsächlich spannend.
Ja. Aber du hast jetzt aber halt, es waren halt jetzt alles Frauen, die im Männersport arbeiten. Ne? Also jetzt, das ist dann eben den Frauensport dann nochmal größer bekannter, erfolgreicher zu machen, ist halt dann nochmal der nächste, sicherlich der größere Schritt. Ne?
Ja, Moment, ich hab ja die Tage mit Florence Schelling gesprochen für einen Artikel in der FAZ und da haben wir auch nochmal darüber gesprochen und sie hat, also ich habe sie nämlich genau das gefragt. Ich hab gesagt, sie waren ja eigentlich immer eine Kämpferin für das Frauen-Eishockey. Und jetzt verlassen sie aber das Frauen-Eishockey, gehen zum Männersport. Glauben sie, dass das trotzdem positiv sein kann? Sie hat gesagt, ja, das hört sich natürlich auf den ersten Blick, klingt das ein bisschen komisch. Ich verlasse quasi den Frauensport, wechsle zum Männersport und glaube trotzdem, dass es dem Frauensport helfen wird. Und sie hat gesagt, erstens mehr Aufmerksamkeit und außerdem auch vielleicht eine Chance oder eine Option, so Licht am Horizont für junge Spielerinnen, die sich denken, soll ich das überhaupt machen? Ich kann ja mit meinem Sport eigentlich gar kein Geld verdienen. Aber jetzt wissen sie, dass ich vielleicht nicht im Laufe der aktiven Karriere Geld verdienen kann damit sonderlich viel. Aber es gibt mittlerweile eine Option nach der Karriere, durch die Karriere Geld zu verdienen im Männerbereich. Und das könnte dann das Frauen-Eishockey auch fördern. Ist vielleicht ein bisschen verklärt aus ihrer Sicht, aber ganz doof finde ich den Gedanken nicht.
Wir kommen zu unserer wöchentlichen Serie, zum DL-Debütjahrgang. Wir haben jetzt ja Woche für Woche immer einen Jahrgang durchgesprochen, also eine Saison, in der die Spieler ihre ersten DL-Partien bestritten haben. Der Jahrgang 1920 ist überragend gut mit Stützle, mit Reichel, mit Peterka und Co. Und wir schauen eben zurück, was ja die vorhergehenden Jahrgänge so gebracht haben und schauen uns jetzt diesmal den Jahrgang 2010, 2011 an. Das sind die Spieler, die dann auch sich länger gehalten haben im deutschen Eishockey, die in der Saison 2010, 2011 ihr DEL-Debüt gegeben haben. Yassin Elis für die Thomas Sabo Ice Tigers, David Elsner für den ERC Ingolstadt, Nico Kremmer ebenfalls für den ERC Ingolstadt, Marius Möchel, damals ERC München, zwischendrin dann Thomas Sabo Ice Tigers, mittlerweile Grizzlies Wolfsburg, Matthias Niederberger, Debüt für die Düsseldorfer EG, jetzt Eisbären Berlin ab nächster Saison. Toni Ritter, Adler Mannheim und Pascal Zerresen, Krefelds Pinguine. Also das sind die Spieler, die dann auch tatsächlich ja mehrere hundert Partien gemacht haben in der DEL und Nationalmannschaft möglicherweise gespielt haben. Ja, Bernd, gibt's eine andere Nummer 1? Wir fragen ja auch immer auf Twitter, rankt diesen Jahrgang, sagt uns, wer ist 1, 2, 3, was die erfolgreichste Karriere anbelangt. Gibt es eine andere Nummer 1 als Yassin Elis in dem Fall, Bernd?
Ja, gute Frage. Also ich habe mir eben noch überlegt, klar geht es natürlich nur um Niederberger oder Elis und ich habe so Gemeinsamkeiten gefunden, dass beide in Nordamerika waren, das aber nicht ganz geschafft haben nach oben, dass beide Stammkräfte in der Nationalmannschaft sind. Und dass beide von einem, sagen wir mal, ambitionierten Club, der aber nicht ganz oben zu finden ist, zu einem Top-Club gewechselt sind und weggekauft wurden, halt mehr oder weniger, ne, wenn man es jetzt so nennen will. Tja, das sind so die Gemeinsamkeiten. Und dann muss man halt auf der einen Seite sagen, Elis hat die Olympiamedaille. Niederberger hat 2 individuelle Auszeichnungen, jeweils als Torhüter des Jahres. Was liegt höher? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber aus lokalpatriotischer Düsseldorfer Sicht, und heute ist der 24.04., das heißt, er hat noch 6 Tage Vertrag in Düsseldorf, und diese 6 Tage nehme ich da zum Anlass zu sagen, Matthias Niederberger ist der Beste aus diesem Jahrgang. Herr Böhm, Sie bitte.
Ja, man muss ja auch immer schauen, wo man herkommt und für wen man die Dinge macht. Für wen man was schreibt, das hast du ja jetzt schon gemacht. Also ich sehe Elis überhaupt nicht unter den ersten 3, also ganz ehrlich. Okay. Ja, ist natürlich vollkommener Quatsch. Jetzt nur an die Nürnberger, die da vielleicht zuhören und zuschauen. Also da muss ich einfach ganz klar dagegen setzen, dass ich die Frage überhaupt gar nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie man da Yasin Elis nicht an Nummer 1 sehen kann. Hat mehr Weltmeisterschaften, hat mehr Länderspiele. Ist natürlich ein bisschen was anders als für einen Torhüter, ist auch klar. Aber also vor allem in seiner Entwicklung und was er jetzt auch für eine Rolle spielt in München. Ich habe ja dieses Buch geschrieben und mir deshalb dieses Olympiafinale, ich weiß nicht, wahrscheinlich 24 Mal komplett angesehen, alles in allem. Und es ist unfassbar, welche Rolle Yasin Elis da in dem Spiel spielt. Nicht nur positiv, aber wenn Yasin Elis nicht im dritten Drittel nochmal Gas gegeben hätte, dann könnte man jetzt nicht sagen, wie nah Deutschland wirklich dran war, dieses Finale zu gewinnen, dass er dann den entscheidenden Puckverlust hat, der dann zum Foul von Patrick Reimer führt an Pavel Datsyuk und dann zum Siegtreffer für die Russen. Das wollen wir mal verschweigen, aber also ja, also Yasin Elis sehe ich von seinem Potenzial, von seiner Entwicklung, sehe ich da vor Matthias Niederberger, wobei die Diskussion wie immer komplett alberne ist, weil ein Feldspieler mit einem Torhüter zu vergleichen, halte ich weiterhin für absolut unmöglich und vollkommen unseriös, aber weil wir dafür bekannt sind, was unseriös ist, ja natürlich auch liefern zu müssen, sehe ich da Elis auf 1 vor Niederberger in dem Fall.
Die Frage ist ja auch, Bernd, warum hat denn der beste deutsche Torwart, der nicht in der NHL spielt, der vergangenen Jahre, also ich würde jetzt nicht sagen nur Saison 2019-20, sondern der vergangenen Jahre, klar, auch da kann Sebastian gleich wieder deutle zwischenscheinen, aber also jetzt gerade, wenn man die Saison 1920 sich anschaut, hat sich Niederberger da schon, glaube ich, nochmal erhoben über die anderen. Warum hat denn der keine Olympiasilbermedaille? Also er hat 2 Weltmeisterschaften gespielt, 2018-19, er war 2-mal Torwart des Jahres, wie du schon gesagt hast, aber er war halt Olympia 2018 nicht mit dabei.
Ja, ich finde, er hatte 16, 17 und 17, 18 auch nicht die stärksten Jahre. Ne? Du hast ja die schöne Grafik gemacht. 15, 16 war er Torhüter des Jahres. Da war er noch relativ jung, kam relativ überraschend in so eine DEG-Mannschaft, die zwar im Jahr davor mit Tyler Vescarani auch einen überragenden Torhüter hatte, aber die irgendwie, naja, trotzdem noch so ein bisschen Underdog war. Unter Vescarani war sie ja relativ überraschend überhaupt nur ins Halbfinale gekommen, denn niemand mit gerechnet, und auch im Jahr danach haben wir gedacht, ob sie es dann irgendwie mal schaffen werden. Und da kam dann wieder dieser starke junge Niederberger, der sich damals gegen den langzeitverletzten Bobby Göpfert durchgesetzt hat. Und das war alles so aufregend und groß. Und dann kamen aber 2 Jahre, in denen die DEG dachte, den nächsten Schritt zu machen, sich jetzt dauerhaft da oben zu etablieren. Und dann, ich weiß nicht, ob es an ihm, ob es mit dem Druck nicht klar kam, ob es an den Vorderleuten lag, ob er auch einfach eine schlechte Saison hat. Da kann ja auch mal sein, dass man sportlich einfach nicht gut drauf ist. Auf jeden Fall hat er keine 2 guten Saisons gehabt. Also ich habe jetzt die Daten nicht genau im Kopf, aber ich meine, da stand bei den Gegentoren noch eher eine 3 vorne. Und deswegen war es auch völlig berechtigt, dass er nicht mit zu den Olympischen Spielen gefahren ist, weil er halt andere, wie so ein Austin Birken einfach besser waren. Und so ein Endras war ja, glaube ich, Nummer 2. Und ich weiß ja, wer war der dritte Torwart? Stehe ich gerade irgendwie am Schlauch. Wer war noch dabei? Wisst ihr das noch?
Pielmeier, oder?
Pielmeier kann sein. Ja, auf jeden Fall waren die 3 auch einfach damals besser als Niederberger, muss man ganz klar so sagen. Und er ist verdient nicht mit zu Olympischen Spielen gefahren. Aber seitdem hat er sich halt echt gut entwickelt und ist meiner Meinung nach wirklich der beste Torwart der Liga.
Ja, das recht, 2,94 war 16-17 der Gegentorschnitt und 3,07 war 17-18 der Gegentorschnitt, ja. Und jeweils dann keine Playoff-Teilnahme. Und 17-18 war er, hat 22 Spiele gemacht. Ja, da war er auch nicht so die ganz klare Nummer 1. Ne? Das ist ja jetzt aktuell genau so. Da sagt er auch immer wieder, dass er möglichst viele, viele Spiele braucht, um halt eben auch seine Leistung zu bringen. Also keiner, der sagt, ja, ich brauche meine Pausen, sondern eigentlich eher seinen Rhythmus. Das ist zumindest seine Aussage.
Ja. Ja, ich meine, kennt man ja von vielen Goalies, aber er hat auch schon mal gesagt, am liebsten mache ich jedes Spiel. Ne? Also.
Ja. Es gibt noch 2 andere Spieler, die sich um die 3, würde ich sagen, balgen in diesem Jahrgang. Ne? Also nachdem Elis und Niederberger 1 und 2, ihr habt schon gesagt, Sebastian, du hast gesagt, Position nicht die gleiche, also Goalie gegen Feldspieler, deswegen auch nicht keine ganz faire Diskussion, aber es gibt noch David Elsner aus diesem Jahrgang und Nico Kremmer, die würde ich dann noch herausheben. Ne? Also Nico Kremmer, der ja jetzt immer so als Rollenspieler schon galt, aber jetzt in der vergangenen Saison gut gescored hat, der auch einen Meistertitel geholt hat 2019 mit den Adler Mannheim und Sebastian David Elsner, den du ja auch aus Nürnberg noch kennst. Power Forwards, der aber jetzt auch zweimal in Folge zweistellig getroffen hat, also jetzt auch ganz gut gescored hat und ich finde, sich richtig gemacht hat.
Ja, also immer schwierig als Journalist sowas zu sagen, aber ich bin so kleiner Fan von David Elsner, von seiner Entwicklung auch in Ingolstadt. In Nürnberg hat er damals angedeutet, was er kann, und er hat auch angedeutet, warum er damals gedraftet worden ist, glaube ich, von Nashville, richtig? Was viele dann nicht so verstanden haben, weil er sich ja nicht gleich in der DL hat durchsetzen können. Und aber ich glaube, da war eben auch ein persönlicher Reifeprozess vonnöten, also vielleicht ein charakterlicher Reifeprozess, ohne ihm jetzt da zu nahe treten zu wollen. Er war, sagen wir es mal so, er war unterhaltsam damals, vielleicht etwas zu selbstbewusst und hat dann zumindest in Nürnberg nicht so wirklich seine Rolle gefunden. Aber er hat so alle paar Spiele hat er mal gezeigt, dass er es krachen lassen kann, also vor allem an der Bande. Er hatte damals schon angedeutet, dass er einen sehr, sehr guten Schuss hat. Und also ich schaue ihm heute sehr, sehr gern zu. Ist einer, der der anderen Mannschaft auch unter die Haut gehen kann und der sich wirklich fantastisch entwickelt hat. Und es zeigt halt einfach diese alte Regel, dass es bei Power Forwards ein bisschen länger dauert. Und zu Nico Kremmer kann ich sagen, dass ich in der Zeit, als man noch vor den Fernsehern saß und mit seinem Handy abgefilmt hat und es dann auf Twitter gestellt hat, ich hatte meinen ersten großen Twitter-Erfolg, weil er, glaube ich, in irgendeinem Länderspiel mal ein absolut sensationelles Tor, ich habe es gerade versucht nochmal zu finden, ich finde es aber nicht mehr, geschossen hat, wo er mal gezeigt hat, was der auch technisch drauf hat. Ist halt einer, der natürlich, je nachdem, welche Rolle er dann spielt in den Mannschaften, wie jetzt da eben in Mannheim, wo er wirklich auch nicht der Einzige ist mit einem Namen, wo man, wenn man so böse drauf schaut, da denkt man ja immer, naja, das ist der Kandidat für die Tribüne, aber ganz anders, ne? Also der hat sich ja da wirklich auch nochmal durchgebissen und auch zum Zeitpunkt, wo man das nicht mehr so hat erwarten können, nochmal eine ganz andere Rolle sich dann da spielt. Also da würde ich mir sehr schwer tun, da einen, also welchen von beiden ich da unter die ersten drei setzen würde.
Bei Kremmer ist natürlich auch so, du hast, also klar, der macht seinen Job halt auch in der vierten Reihe und als Penalty-Killer, ne? Aber jetzt in der vergangenen Saison hast du halt gesehen, wenn du den auch dann hochziehst, halt, dann hat er mit Rendulic und Eisenschmied unter anderem gespielt, ne? Dann hat er auf einmal da halt seine Tore gemacht, weil er halt dann einfach auch in andere Schusspositionen gekommen ist und auch wirklich schöne Tore geschossen. Ja, aber ich glaube, so vom Typ auch keiner, der, auch wenn er Neffe eines der größten deutschen Eishockeyspielers aller Zeiten ist mit Gerd Drunschka, ich glaube jetzt keiner, der jetzt unbedingt darauf besteht, dass er diese Rolle eben dann auch bekommt. Klar, schießt du lieber Tore, als Schüsse zu blocken, aber ich denke, das ist so ein Typ, aus der Ferne natürlich jetzt beurteilt, der eben dann auch die Rolle wieder annimmt und sagt, okay, dann mache ich das in einem guten Spiel, in einem guten Team mit den Adler Mannheim, ja. Und er hat auch wieder eine Vertragsverlängerung bekommen für 2020/21. Also das werden die wahrscheinlich in Mannheim dann auch in ihm sehen, dass er einerseits eben seinen Job macht, aber andererseits, wenn man ihn halt immer braucht, in einer etwas prominenteren Position, in einer höheren Reihe, dann auch da seine Tore erzielt und seine offensiven Aktionen hat.
Ja, ist auch immer so eine Personalie, wo man sich dann immer so, wenn man so keine Ahnung von Mannheim hat, erstmal so ein bisschen wundert, weil man sich denkt, warum will der eigentlich nicht woanders hin, warum will der nicht der größere und prominentere Rolle spielen, finde ich dann aber, spricht dann eindeutig eben für einen neuen Weg, den man ja in Mannheim mit der Verpflichtung von Pavel Groß dann so eingeschlagen hat, dass solche Spieler dann halt auch extrem gewertschätzt werden und dann offenbar versucht man dann solche Leute dann eben auch zu halten, weil man weiß eben, wie wichtig sie dann für die Mannschaft sind und ja. Sagst du auch nochmal was, Bernd, oder?
Ja, was soll ich sagen? Also ich fand Kremmer in Hamburg immer schon ganz gut, ne? Also und dann dachte ich irgendwie, als die Hamburger platt gegangen sind, habe ich gedacht, okay, der wird jetzt zu einem Top-Team wechseln, hat er ja auch gemacht, ist nach Köln gegangen, fand ich aber total enttäuschend. Dann nach Mannheim weiter, habe ich auch gedacht, Moment mal, wenn ich in Köln schon irgendwie nicht so läuft, warum gehst du nach Mannheim? Und dann hat er da nur hinten, ist er hinten rumgerutscht. Dann hörte ich mal eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ihr gerade gesagt habt, dass er nämlich total unzufrieden sei und irgendwie wechseln wollen würde. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Man hört ja immer so viel. Und ist dann aber doch geblieben. Und ja, spielt auf einmal eine ganz andere Rolle, also zumindest das, was ich so von der Ferne sehe, macht 10 Tore, 19 Punkte diese Saison, gehört auf jeden Fall zu den offensiv besseren generell der Liga und ich denke mir, ja, das ist doch das, was ich immer von dem erwartet habe. Warum hat er denn da die 2-3 Jahre dieses Loch gehabt? Aber deswegen werde ich nicht so ganz aus dem Schlau, ich halte ihn immer noch für einen guten Spieler und denke, dass der auf jeden Fall, wie du gerade schon gesagt hast, auch in der anderen Mannschaft vielleicht auch mal in der ersten, zweiten Reihe spielen könnte. Aber anscheinend ist ein Mannheim zufrieden. Gut, da wird man wahrscheinlich in der vierten Reihe auch das verdienen, was man bei anderen Vereinen in der ersten Reihe kriegt. Und man kann deutscher Meister werden und man hat gute Trainingsmöglichkeiten, alles. Also das darf man ja auch nie vergessen.
Ne? Ja, aber also gerade der Karriereweg mit Köln und Mannheim mit den Top-Teams zeigt dann, denke ich schon auch, dass er halt zumindest sich durchbeißen will, ne, und sich auch beweisen will bei größeren Teams. Denn also in Straubing wäre sicherlich ein Platz für ihn frei und er ist in Landshut geboren und aufgewachsen. Also das wäre dann auch in der Heimat, aber das ist halt, wäre dann auch der einfachste Weg. Und den ist er nicht gegangen. So viel zum Debütjahrgang 2010.
Also Niederberger Nummer 1, haben wir uns drauf geeinigt, oder was?
Klar. Ja. Nee, also also die Diskussion, die wir geführt haben, ja, individuell, also klar ist wahrscheinlich Niederberger immer ein größeren Nutzen für die Mannschaft, aber das hast du als Torwart automatisch, ne? Elis hat die Silbermedaille gewonnen. Hätte Niederberger die Silbermedaille auch gewonnen, wenn er, weiß ich nicht, hat da nicht gerade sein Loch gehabt hat und so weiter und so fort. Also Niederberger klar auf 1.
Aha. Sehr schön.
Kurze erzähl Elis Geschichten bis zum
Ja, der hat ja in Nürnberg angefangen und damals war Lorenz Funk ja noch der Sportdirektor und er hat dann irgendwann vor der Saison, ich weiß es gar nicht mehr so genau, hat er zu uns gesagt, passt auf den Elis auf, das wird einmal ein ganzer Großer. Und dann siehst du halt diesen leicht wahnsinnigen, sich vollkommen überschätzenden, kleinen Yasin Elis da irgendwie rumkurven in der vierten Reihe dann am Anfang und denkst dir, okay, und was genau befähigt jetzt Lorenz Funk solche Aussagen zu machen? Oder ist es auch der richtige Sportdirektor von Nürnberg, wovon ich übrigens immer noch überzeugt bin, dass er das war und auch immer noch sein könnte? Aber man denkt sich, okay, also wenn der Elis was wird, unter keinen Umständen, weil damals war das irgendwie so, also diese Viertreihenrutscher, die es dann halt immer gab in der DEL, die waren alle zu klein, haben alle viel gekämpft, sind alle oft hinterhergefahren und so. Und genauso habe ich Yasin Elis damals auch gesehen und war damals auf der Pressetribüne, spricht jetzt auch nicht unbedingt für die Nürnberger Pressebeobachter, nicht der Einzige, die sich dann gewundert haben. Und dann hat er in einem Jahr, hat er so einen unglaublichen Sprung gemacht, ist er dann aus der vierten Reihe sehr schnell in obere Reihen, hat er dann mit Erik Schonar auch gespielt und sowas und hat einfach mit seinem Mut, der ihn ja heute immer noch auszeichnet, also dem war es ja immer völlig egal, mit wem er sich anlegt, ob das Ovechkin oder David Wolf oder wer auch immer ist. Und das habe ich eben vorhin gemeint mit seiner Entwicklung, die er da genommen hat, das fand ich immer erstaunlich. Also Leute, die Ahnung von Eishockey haben, haben das schon immer gesehen. Ich war sehr überrascht davon, wie der sich wirklich von Jahr zu Jahr verbessert hat. Und jetzt auch nochmal, weil es hieß ja immer so, dass diese Reihe ja vor allem, also in Nürnberg diese berühmte Reihe Reinprecht, Reimer, Elis, ja vor allem wegen Reimer und Reinprecht so stark ist. Und da war es eben ganz oft so, dass man sich gedacht hat, okay, der Typ, der vielleicht für den Erfolg der Reihe verantwortlich sein könnte, ist Yasin Elis. Und das finde ich eben das Erstaunliche, dass er in München, wo ja dann viele gesagt haben, okay, der wird sich da hinten anstellen müssen und wird dann da auch für die Reihe erstmal spielen müssen, ob der Namen, die dann halt da sind, vor allem aus Nürnberg, hat man das ja mit so einem leichter Häme dann irgendwie immer so kommentiert und die Rolle, die er in München spielt, also ist ja einer der absoluten Leistungsträger in allen wichtigen Situationen auf dem Eis, auch punktemäßig ja mittlerweile wieder da angekommen, wo er da in Nürnberg war, also ganz, ganz erstaunlich für mich, wie ihr ja schon gesagt habt, die klare Nummer 1 in diesem Jahr.
Ja, gerade bei der Reihe habe ich mir auch mal gedacht, wenn du die einfach anschaust und sagst, ja, dann sagst du halt, ja, die funktioniert super, denn Reinprecht ist halt der Spielmacher, ne? Reimer ist der Torjäger und Elis ist der Arbeiter. Ja, dann gibst du jedem so einen Stempel drauf und dann, so war das bei mir tatsächlich auch und dann war ich halt auch mal öfter in Nürnberg und habe ihn spielen sehen und dann siehst du halt, wie schnell der ist, dass der natürlich Kraft hat und der Einsatz und zeigt und auch natürlich schon die Pucks aus der Rundung rausgräbt, aber dass der halt aber auch wirklich auch gute Hände hat und halt wirklich ein guter Eishockeyspieler ist.
Ja.
Auf jeden Fall. Auf Twitter hat es eine Rückmeldung gegeben, Elis NHL, seid ihr euch sicher? Natürlich wissen wir, dass Yasin Elis kein NHL-Spiel gemacht hat, aber er war eine NHL-Organisation. Genauso bei Niederberger hat er auch kein NHL-Spiel gemacht, aber es ging, weiß ich nicht, ob wir gesagt haben NHL, aber die waren beide Niederberger und Elis haben es in Nordamerika versucht und haben sich nicht durchgesetzt. Aber genau, und kein NHL-Spiel für Yasin Elis und dann halt eben auch keine Lust mehr auf AHL und dann zurück nach, nee, Quatsch, dann nach München.
Ja.
Unsere Buchtipps zum Abschluss. Wer fängt an? Ich fange dieses Mal an. Sebastians Buch, Eishockey, alles, was man wissen muss, haben wir schon gehabt. Bernd hat auch ein Buch geschrieben, schon ein bisschen länger her, aber nicht weniger gut. Bernd Schwickerath, die stärkste Liga der Welt, Eishockey in der NHL. Ich habe damals schon gesagt, als ich gelesen habe, deutsches NHL-Standardwerk ist es auch für mich einfach, ja, die ganze Geschichte aufgezeichnet, wie hat sich die NHL entwickelt. Ich bin ja so, gerade so was so 1920er, 30er anbelangt, jetzt irgendwie, da schalte ich dann öfter mal ab, aber da steht relativ viel drin und auch viel, was ich nicht wusste. Und dann geht es natürlich ja auch in die Phase rein, der ich angefangen habe, mich in der NHL mit der NHL zu beschäftigen. Die 90er Jahre, die ganzen Expansions. Interviews mit aktuellen Spielern und Trainern hinten noch drin. Ein Schinken, es sind 346 Seiten. Auf jeden Fall gehört in jedes Bücherregal eines Eishockey-Fans. Die stärkste Liga der Welt von Bernd Schwickerath.
Darf ich da gleich... Was ich an dem Buch ganz, ganz stark finde, ist immer noch das Marco Sturm-Interview. Das habe ich so in der Form woanders noch nicht gelesen, weil unheimlich viel drin stand. Also Marco Sturm ist ja auch so einer, wo so Typen wie wir halt immer davon ausgehen, sie wissen schon alles, aber das ist in einer Ehrlichkeit und in einer Offenheit, hat er das geführt und hat es dann offenbar auch freigegeben, weil sonst wäre es ja nicht erschienen, wie ich es so noch nicht gelesen habe. Ganz, ganz starke Momente in diesem Interview, in einem sehr guten Buch, für mich der Höhepunkt. Wenn man über die 20er ganz viel erfahren hat von Bernd Schwickerath, kann man hier ganz viel über die 70er erfahren in der NHL. Das heißt, The Game Kent Ryan gilt als eines der besten Sportbücher aller Zeiten, unabhängig von der Sportart. Muss ich sagen, konnte ich dann doch nicht ganz nachvollziehen, kann ich nur deshalb nachvollziehen, weil es eben sensationell gut geschrieben ist. Also Kent Ryan ist ja einer der großen Denker, nicht nur einer der großen Torhüter, sondern einer der großen Denker im nordamerikanischen Eishockey. Wird immer wieder befragt, wenn es um Grundsätzliches geht, sagt ja auch viel zur Gewalt auf dem Eis und viel zu Verletzungen auf dem Eis und macht sich da viele Gedanken, ist einfach ein sehr, sehr schlauer Typ. Allein seine Lebensgeschichte ist ja hochinteressant, kommt relativ spät in die Liga, dominiert dann alles über mehrere Jahre, was nicht nur an ihm allein lag, sondern eben auch an der Mannschaft, in der er gespielt hat, und verlässt dann halt auch die Liga relativ früh wieder und geht halt in die Geschichte ein als einer der größten Torhüter, den das Spiel je gesehen hat. Ist dann Rechtsanwalt, hat viele, viele Dinge danach noch gemacht, für die er mindestens genauso bekannt ist, mittlerweile auch politisch aktiv. Guter Typ, der wirklich sehr gut schreiben kann. Also das Buch ist vielleicht nicht eines der besten Sportbücher, die ich je gelesen habe, aber definitiv eines der besten Eishockey-Bücher, die ich gelesen habe. The Game von Kent Ryan.
Ja, dann fasse ich das hier zusammen. Ich meine, wir sind uns einig, dass ein Torhüter in unserem aktuellen Jahrgang der Beste ist. Du hast einen Torhüter vorgestellt, also stelle ich auch noch einen Torhüter für. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, aber wir reden ja immer so oft über die NHL und jetzt müssen wir aber mal über die KHL reden, denn Bernd Brückler hat dieses schöne Buch geschrieben, This is Russia. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ein paar Jahre alt und die meisten werden es wahrscheinlich auch kennen. Viele werden es schon zu Hause haben, aber ich habe es trotzdem nochmal ausgepackt, weil ich es halt großartig finde. Da werden natürlich viele Klischees transportiert, was so in der russischen Liga abgeht, mit irgendwelchen klapprigen Maschinen und irgendwelchen dubiosen Typen, die halt nicht normale Gehälter überweisen, sondern irgendwie mit einem Müllsack mit kleinen Scheinen ankommen und das dem Spieler irgendwie geben und der hat dann Angst, dass er irgendwie draußen überfallen wird von irgendwelchen Mafiosis und sowas und auch diese klassischen harten Trainingslager, die man da so kennt und die sonstigen Geflogenheiten. Also es werden schon Klischees transportiert, gar keine Frage, aber es ist jetzt kein Buch von irgendeinem Westler, der in die KHL kommt und irgendwie sagt, oh Gott, ist das alles hier rückständig, ist das peinlich, ich möchte das nicht und ich haue ihn nach einem Jahr wieder ab und sowas, sondern es ist eine Faszination für diese Liga und generell die russische Sportkultur zu spüren und gerade wir, die ja oft sehr westzentrisch sind mit unseren Blicken, sei es jetzt entweder auf unsere eigene Liga hier in Deutschland oder auf in anderen Sportarten große Ligen, weiß ich nicht, im Fußball in England, Spanien, Italien oder sowas oder halt vor allem nach Nordamerika. Für uns ist das, finde ich, echt interessant, mal diesen Blick zu haben in eine andere Sportkultur und natürlich ist sie nicht komplett anders, aber es gibt schon Unterschiede und das wird ganz gut beschrieben, finde ich. Und deshalb Bernd Brückler, This is Russia, ein Buch über einen Torhüter und wir reden natürlich auch über die ersten Jahre der KHL. Wir reden jetzt nicht über die letzten zwei, drei. Wie gesagt, das Buch ist schon ein paar Jahre alt, aber lohnt sich sehr und ich kann es nur empfehlen. Und gerade in dieser Sendung, wo wir eigentlich nur über überragende Torhüter reden, sollte das ein guter Abschluss sein.
Bernd Brückler, This is Russia, Kent Ryan, The Game, Bernd Schwickerath, die stärkste Liga der Welt. Das war der Eishockey.
Zu viel Band. Ja.
Zwei Drittel. Eishockey Roundtable für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche
wieder. Ich finde es auch geil, dass wir es wieder geschafft haben, bei der halben Stunde zu bleiben.
Ja, genau. Wie geplant, wie immer, in einer halben Stunde geblieben. Ja, also, wer sagt, dass es nichts zu besprechen gibt momentan, was Eishockey anbelangt, ne?
Ja, schwafeln kann man immer, ne?
So schaut's aus. Ja. Bernd Schickerath, danke dir.
Sehr gerne, Christoph Fetzer.
Sebastian Böhm, dankeschön.
Danke, Christoph Fetzer.
Dann, ja, bis nächste Woche. Servus.
Ciao.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.